Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon ist Susanne Fritz. Guten Morgen. In unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft geht es heute um die Folgen von Missbrauch und Misshandlung in Irland. 2009 belegten staatliche Berichte die Übergriffe katholischer Priester und Ordensleute auf Kinder und Jugendliche. Anders als in Deutschland wurden Entschädigungen an die Opfer gezahlt. Wir haben nachgefragt, wie es den Betroffenen heute geht. Seelsorge für weibliche Missbrauchsopfer. Weibliche Opfer sexualisierter Gewalt werden von der katholischen Kirche oft übersehen. 10 Jahre nach dem Bekanntwerden des Missbrauchsskandals in Deutschland kämpfen viele um ihre Existenz, ihren Seelenfrieden und um ihren Glauben. Und Taufe in Polen. Der Großteil der polnischen Bevölkerung ist katholisch. Kann man sich da beim eigenen Kind gegenüber der polnischen Familie widersetzen? Ein Standpunkt. "2009 haben die Ergebnisse von 2 Berichten der irischen Regierung einen Skandal belegt, der die dunkelsten Ahnungen der meisten Iren noch übertraf. Katholische Nonnen und Priester hatten im 20. Jahrhundert Zehntausende von irischen Kindern in katholischen Waisenhäusern und Arbeitshäusern ausgebeutet, gequält und missbraucht. Bischöfe hatten geschwiegen und vertuscht, die irischen Behörden die Täter gedeckt." Macht und Einfluss der katholischen Kirche waren in Irland nahezu grenzenlos. Der Skandal ließ das Vertrauen vieler Iren in die katholische Kirche erschüttern. Doch was ist seitdem geschehen? Martin Aliot hat mit einigen Opfern von Missbrauch und Misshandlung in Irland gesprochen.
On behalf of the state and all the citizens of the state, the government wishes to make a sincere and long overdue apology to the victims of childhood abuse.
Im Namen des Staates und seiner Bürger entschuldigte sich der irische Regierungschef Bertie Ahern 1999 formell bei den Opfern von Kindsmissbrauch. Der Staat anerkannte damit seine Rolle als stummer und devoter Komplize kirchlich geführter Institutionen. Carmel McDonald Byrne, die insgesamt 17 Jahre in einem Arbeitsheim in Dublin verbracht hatte, weil ihre Mutter ihre 8 Kinder im Stich gelassen hatte, war damals dabei.
And when it was announced, I couldn't believe it. I mean, this is the first time that a state apologized on behalf of the nation.
Sie konnte es kaum glauben. Das war weltweit einmalig, dass ein Staat sich für die Misshandlung und Vernachlässigung von Kindern entschuldigte.
And it meant so much to us then.
Für uns war das damals sehr wichtig. Carmel, heute 64 Jahre alt, war eine der Vorkämpferinnen für diese Genugtuung. Sie erinnert sich.
In these hell holes, that's the best I could describe them as, we became numbers. We lost our identity.
In diesen Höllenlöchern seien sie zu Ziffern geworden. Sie verloren ihre Identität. Sie selbst sei erst mit 10 Jahren permanent ins Arbeitsheim Golden Bridge gekommen.
So I knew my name was Carmel MacDonald. And so every night going to bed, I could say who I was and remember that. And that's what sustained me.
Sie wusste, wie sie hieß. Das wiederholte sie sich jeden Abend vor dem Einschlafen. Das habe ihr das Durchhalten erlaubt. Die Ernährung war ungenügend.
And so therefore when the staff they might leave their crust of their toast or something, and so that was all gathered up and was put into a big basin and was thrown out through a hatch. And we killed to get that piece of scrap.
Die Angestellten des Heims sammelten ihre Brotkrusten in einem Becken. Das wurde dann durch eine Luke geworfen. Die Kinder kämpften um die oftmals schimmligen Abfälle. Carmel MacDonald Byrne war eine der Gründerinnen des Begegnungszentrums für Missbrauchsopfer in der Dubliner Innenstadt. Hier trifft sich eine Theatergruppe, die ihr eigenes Theaterstück schreibt.
I'd kill her. I'd kill her slowly. I'd love to peel her skin off, hung upside down, star-shaped. Both arms hung out, both legs hung out, star-shaped. She'd be naked. I want to kill her slowly.
In einem Schlafsaal denken sich 3 Kinder aus, auf welche grausame Weise sie Nonnen umbringen würden. Susan, die Mitautorin, schildert die dauerhaften Folgen des erlittenen Missbrauchs.
We're not capable of loving, if you know what I mean. We weren't loved ourselves.
Yeah. Yeah.
It's a really difficult transition when you get to this age.
Wir sind außerstande zu lieben, sagt sie, weil wir selbst nicht geliebt wurden. Das sei beim Älterwerden schwierig.
We all had parents to begin with, but we were still nobody's child.
Yeah.
You know, for whatever reasons, in personal reasons in people's lives, like we all ended up in institutions.
Alle hätten sie irgendwann Eltern gehabt, aber sie waren niemandes Kind. Persönliche Lebensumstände führten sie alle in die Anstalten. Tony kommt viermal die Woche aus dem nordirischen Larne, über 150 Kilometer weit entfernt, um sich mit anderen Überlebenden im Begegnungszentrum auszutauschen.
And I don't mind going back over the past because nobody was really listening to me, like, you know. It's only now in my mature years and here and being with these sort of people that I'm able to reflect.
Er sei bereit, über seine Vergangenheit zu reden, denn früher hörte ihm niemand zu. Erst jetzt, in reifen Jahren, in dieser Gesellschaft, könne er darüber nachdenken. Ab 2002 war der Apparat für Entschädigungszahlungen an die Opfer gesetzlich verankert und in Betrieb. Hier in der Theatergruppe hagelt es Kritik.
I says, because I was out in the sticks, they didn't give two figs about me, so they didn't.
Weil er so weit entfernt wohnte, behauptet Tony, habe er nur etwa ein Drittel der normalen Entschädigung erhalten. Das sei diskriminierend und er sei wütend.
So to me that's fucking discrimination. Like, it makes me very angry. Like, it does make me very, very angry.
Das sogenannte Redress Board entschied über die Höhe der Entschädigungen. Anwälte und Therapeuten auf beiden Seiten waren involviert. Anstelle der erwarteten 3.000 Gesuche kamen über 16.000. Die durchschnittliche Entschädigung betrug rund 63.000 Euro. Der Höchstwert lag bei 300.000. Mit allen Nebenkosten wurden 1,5 Milliarden Euro ausgegeben. Hat der irische Staat den Opfern Genugtuung gegeben? Carmel McDonald Byrne denkt nach.
Part of me saying yes. Other than the redress, which was so adversarial, it was so awful for our people.
Ein Teil von ihr möchte ja sagen, außer dem Entschädigungsprozess, der viel zu aggressiv war, furchtbar für die Betroffenen. Es habe Selbstmorde gegeben, Heilungsprozesse wurden rückläufig. Susan aus der Theatergruppe pflichtet bei.
This idea of a scale fee, unless you were had X amount of bruises or you had X amount of, you know, they almost, it was a scale.
Yeah.
But nobody could understand the trauma in here.
Yeah.
You know, that's, there's no price on that.
Die Schiedsrichter hätten eine Tabelle des Missbrauchs erstellt, um die Höhe der Entschädigung zu bestimmen. Man habe Verletzungen nachweisen müssen, doch niemand berücksichtigte das Trauma im Herzen, für das es keinen Geldwert gebe. Objektive Beobachter erläutern, die Beweislast für die Opfer sei gering gewesen. Doch James, auch er in der Theatergruppe, sieht das anders.
They had gone to this little room and they said to me, sure this happened to you? And I said, were you in that school? I was. Excuse me, I banged on the table. I was fucking there. And I said, this is only shut up money, trying to make, get people to sign and that.
Er wurde in ein Kapäuschen gebracht und gefragt, ob das wirklich passiert sei. James fragte, ob der Anwalt in der Schule gewesen sei. Er selbst sei da gewesen, rief James und haute dabei auf den Tisch. Das sei doch nur Schweigegeld, damit er Stillschweigen bewahre. Susan lehnte das Entschädigungsangebot ab und ging vor Gericht.
It's not about the money. I kind of didn't care. I got to a place where, sod you and your money. You're not listening to me. I really wanted someone to listen.
Das Geld habe sie nicht gekümmert. Sie wollte Gehör finden und Vertrauen. Susan gesteht, sie habe ihrem ersten verstorbenen Mann nie gesagt, dass sie in einem Arbeitsheim gewesen sei.
It was such a secret. I was so ashamed of my background as well. You know, that even I had to leave Ireland almost to get away in order to create a new life for myself.
Sie habe ihr Geheimnis bewahrt, weil sie sich derart über ihre Vergangenheit schämte. Sie habe Irland verlassen müssen, um einen Neubeginn zu finden. Carmel betont, die Entschädigungen seien nur ein Aspekt. Sie empfiehlt eine ehrliche Untersuchung, kostenlose Beratungs- und Therapiedienste, Hilfe bei der Ahnenforschung, ein Begegnungszentrum und Ausbildungskurse. Das alles sei in Irland erreicht worden. Zusätzlich möchte sie die Senkung des Rentenalters auf 60, privilegierten Zugang zum Gesundheitswesen und Unterstützung bei den Begräbniskosten. Und sie meint, die 18 religiösen Orden, die widerwillig und säumig zu den Entschädigungskosten beitrugen, seien allzu sanft behandelt worden.
They were made wealthy off our backs. Like we had to do servile work.
Die Orden hätten sich an den Kindern bereichert, die Sklavenarbeit leisten mussten. 60 Rosenkränze pro Tag musste jedes Kind fertigen. Die wurden verkauft, zusätzlich zu den staatlichen Prämien, die für die Kinder bezahlt wurden.
Hands bleeding. Like I, my bones are coming out here and now, they're all damaged. And it's only affecting me now.
Ihre Hände hätten geblutet. Sie zeigt ihre zierliche Handfläche. Und jetzt kommen da die Knochen raus. Sie sind kaputt. Erst jetzt.
Die Opfer von Misshandlung und Missbrauch in Irland haben Entschädigungen von der katholischen Kirche erhalten. Doch viele leiden bis heute an den Folgen der Übergriffe. Martin Alliot hat mit Betroffenen gesprochen. Nach der Veröffentlichung der Berichte in Irland dauerte es nicht lange und auch in Deutschland wurden Fälle von sexuellem Missbrauch durch katholische Geistliche bekannt. Genau vor 10 Jahren, am 28. Januar 2010, veröffentlichte der Direktor des Berliner Canisius-Kollegs, der Jesuit Klaus Mertes, einen Brief. Darin bekannte er sich zum jahrzehntelangen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen an der von Jesuiten geführten Schule. Der Brief löste eine Lawine aus. Immer mehr Opfer von sexuellem Missbrauch in ganz Deutschland trauten sich, an die Öffentlichkeit zu gehen. Tausende waren als Kinder von solchen sexuellen Übergriffen betroffen, während die Bischöfe schwiegen und die Täter deckten. Viele weibliche Opfer sexualisierter Gewalt werden von der katholischen Kirche übersehen. Auch sie kämpfen bis heute um ihre Existenz und viele suchen einen Neuanfang im Glauben. Marie Wildermann berichtet.
Das Vertrauen in die eigene Wahrnehmung, in den eigenen Wert ist so beeinträchtigt und dafür muss ich in der Seelsorge ja überhaupt erstmal einen Raum öffnen, damit das Neue wachsen kann, dieses Vertrauen in der Beziehung zum Gegenüber, aber auch zu mir selber.
Barbara Haselbeck schult Seelsorgerinnen und Seelsorger im Erzbistum München. Religiöse Allgemeinplätze und spirituelle Trostpflaster, sagt sie, sind bei Menschen, die Missbrauch in kirchlichem Kontext erleben mussten, verheerend. Zuhören, das Leid des anderen aushalten, immer wieder. Das ist die Dynamik eines Traumas, sagt sie, dass die Betroffenen immer wieder über die gleichen Themen reden müssen und dass sie immer wieder den gleichen Zuspruch brauchen.
Ich glaube, ganz wichtig ist, einen Raum zu öffnen, wo ausgesprochen werden kann, was war, ohne dass es im Detail erzählt werden muss. Aber dass eine Person mal andeutet, was war und sie ein Gegenüber hat, was Zeuge, Zeugin wird, dieser gravierenden Verletzung und eine Person, die parteilich an der Seite der Betroffenen steht. Eine ganz, ganz wichtige erste Erfahrung. Und diesen Raum der Klage zu öffnen, wo ich das sagen darf, wie schlimm das war. Und das auch Gott hinhalten.
Oft kommen Menschen erst Jahrzehnte später, nachdem der Missbrauch geschehen ist, in die Therapie oder zur Seelsorge.
Mir ist wichtig, in der Begleitung von Betroffenen ihnen zu zeigen, dass die Seele einen sehr guten Grund hatte, das Thema auf der Seite zu halten. Dass die Seele sich dadurch selbst auch rettet. Mir ist wichtig, das nicht zu pathologisieren, wenn jemand sich schwer tut zu vertrauen und sich schwer tut, sich da zu öffnen. Das hat ja einen sehr guten Grund.
So war es zum Beispiel bei Agnes. Ihr Leben verfinsterte sich von einem auf den anderen Tag.
Ich wurde im Alter von 9 Jahren von einem katholischen Priester vergewaltigt. Es war mein Religionslehrer und er hatte mein vollstes Vertrauen. Und ich war auch nicht das einzige Kind, das er missbrauchte.
Agnes lebte auf dem Land. Für die Menschen im Dorf ist der Priester eine Autorität. Unvorstellbar, dass ein Würdenträger so etwas tut. Es gab niemanden, dem sie sich hätte anvertrauen können.
Ich habe das so erlebt für mich, dass Gott, an den ich immer geglaubt habe als Kind, ich hatte ein sehr inniges Verhältnis zu Gott, zu Schutzengeln, das war für mich so meine tiefste Ressource. im Leben. Das war so mit einem Schlag abgeschnitten und weg. Und wenn der Schutz eines Schocks oder einer teilweisen Verdrängung nicht funktioniert hätte, dann hätte ich das als Kind niemals ertragen können. Ich glaube, ich hätte mich umgebracht. Also ich hatte sehr oft suizidale Gedanken und wusste überhaupt nicht mehr, weshalb lebe ich eigentlich noch.
Wie immer in solchen Fällen drohte der Täter, sie dürfe mit niemandem darüber sprechen. Ihre Welt verdüstert sich. Eigentlich eine gute Schülerin, flüchtet Agnes sich in Tagträume und hat Mühe, dem Unterricht zu folgen.
Und was mir dadurch auch genommen wurde, sage ich mal, oder auch verschüttet wurde, das war auch die Glaubensfähigkeit. Weil ich weiß auch heute nach all diesen Jahrzehnten, dass Glaube für mich persönlich eine ganz wichtige existenzielle Ressource ist. Und durch diese schwere Traumatisierung ist etwas immens Wichtiges zerstört.
Und das Urvertrauen ist erschüttert, in sich, in andere.
Es war mir ganz wichtig, immer einen gewissen Abstand zu wahren in Beziehungen, wo mir klar wurde, wenn es zu eng wird, zu dicht wird, dann muss ich gehen, dann erdrückt mich das, dann erschlägt mich das. Weil zu viel Nähe oder zu dichte Nähe lange Zeit gleichbedeutend war, auch mit Vernichtung.
Als Erwachsene entwickelte sie eine Suchtproblematik, wechselte häufig Arbeitsstellen und Wohnorte. Kontinuität aufrechtzuerhalten fiel ihr schwer. Viele Jahre lang ist sie in psychotherapeutischer Behandlung.
Also es hat lange gedauert, bis ich an den Punkt überhaupt gekommen bin. Und es ging erstmal um die Symptome, um dieses Todessehnen, was mich eigentlich seit meines Lebens begleitet hat. Ich wollte ja immer leben. Ich wollte leben, genauso wie die anderen. Und ich wollte glücklich sein. Ich wollte Kinder und Familie und ich wollte heiraten und was man eben so für Träume und Wünsche hat.
Gleichzeitig ist sie auf der Suche nach einer spirituellen Heimat. Sie befasst sich mit Esoterik, wendet sich dem Buddhismus zu, schließt sich der Bhagwan-Bewegung an. Dann der Satz eines tibetischen Lehrers, der sie tief berührt.
Wenn du mit deiner Herkunftsreligion keinen Frieden geschlossen hast, dann wirst du auch in einer anderen Religion keinen Frieden finden.
Agnes entschließt sich, in eine Kirche zu gehen, nach Jahrzehnten.
Und plötzlich war so dieses ganze Missbrauchsgeschehen wieder präsent. Und ich habe mir gesagt, nein, davon möchte ich mich nicht dominieren lassen.
Sie stellt sich der Situation, trotz des enormen seelischen Schmerzes. Langsam nähert sie sich der Kirche wieder an und einige Jahre später tritt sie sogar wieder in die katholische Kirche ein. Sie hat ihr spirituelles Zuhause wiedergefunden. Agnes ist heute Mitte 60. Sie möchte mithelfen, diese Kirche zu verändern. Dazu gehört auch, dass die Gemeinden sensibler werden im Umgang mit sexualisierter Gewalt. Oft werde von den Opfern Vergebung erwartet, doch Schuldeingeständnisse von Tätern gebe es so gut wie nie. Das sieht die Seelsorgerin Barbara Haselbeck genauso.
Es gibt eine ganze Reihe von Themen, die ich so als religiösen Zündstoff bezeichnen möchte. Viele begegnen, wenn sie im christlichen Raum suchen, begegnen sie dem Vergebungsthema. Sie erwarten, wenn ich christlich sein will, dann muss ich vergeben. Und viele Betroffene wollen auch vergeben, aber dann bedeutet vergeben, sie wollen, dass es weg ist. Ja, sie wollen es vergessen und sie machen die Erfahrung, dass das nicht funktioniert, weil ein Trauma lässt sich nicht einfach Tür zumachen und dann ist es weg.
Andreas Stahl ist Vikar in der Bayerischen Landeskirche. Er hat über traumasensible Seelsorge promoviert und eine Ausbildung zum Traumafachberater absolviert. Er fragt, ob es nicht viel mehr umgekehrt ist.
Man kann erst dann, wenn man heil geworden ist, vergeben. Also erst wenn etwas heil geworden ist, kann ich das loslassen, was da passiert ist. Das halte ich für den konstruktiveren Ansatz. Zu schauen, ist Vergebung nicht eine Frucht innerer Heilung?
Und natürlich verändere sich das Gottesbild durch ein Trauma, aber nicht zwangsläufig vom guten zum schlechten Gottesbild. Auch das erlebe er in der Seelsorge mit Missbrauchsopfern.
Und was sind denn Gottesbilder, die vielleicht doch Bestand haben? Gott als Quelle, Gott als Burg, also vielleicht auch die Suche nach apersonaleren Gottesbildern, zumindest als Zwischenweg. Also ich habe nicht das Gefühl, dass Betroffene Antworten erwarten. Ich habe das Gefühl, es ist wichtig, zuzuhören, das auszuhalten und dass dann auch wieder neue Gottesbilder Plausibilität bekommen können.
Agnes, die den schweren Missbrauch in der Kindheit erfahren hat, weiß heute, dass es ihre Aufgabe ist, sich um Missbrauchsopfer in der Kirche zu kümmern. Auf die Frage, ob sie eine Entschädigung erwartet, sagt sie:
Ja, erwarte ich. Ich war auch vor, wann war das denn? Im Mai wurde von der Deutschen Bischofskonferenz ein sogenannter Kick-Off-Workshop ins Leben gerufen, um sich über das Thema Entschädigung zu beraten. Und wir waren mit weiteren ca. 22 Teilnehmern, 8 Betroffene, die in diesem Kreis mitgewirkt haben und haben dann auch ein Entschädigungsmodell aufgestellt. Und es ist ja dieser unsinnige Satz, was geschehen ist, kann man letztendlich niemals entschädigen. Sicherlich kann man es niemals entschädigen, aber ein Großteil der Lebensqualität, die verloren gegangen ist durch diesen schweren Eingriff, ließe sich schon im Sinne einer Wiedergutmachung entschädigen, zum Beispiel ein sorgloseres Leben zu führen. Denn viele, die diese Erfahrung gemacht haben, leben wirklich unterhalb der Armutsgrenze, am Existenzminimum.
Ein Beitrag von Marie Wildermann. Mehr als 85% der Polen sind Mitglied in der katholischen Kirche. Und wie stark die meisten Polen mit dem katholischen Glauben verbunden sind, wird klar, wenn es etwa um die Geburt eines Kindes geht. Wer in Polen denkt, er könne ganz modern dem Kind die Entscheidung für oder gegen die Religion eines Tages selber überlassen, der irrt, hat unser Korrespondent Jan Palukat erfahren. Ein Standpunkt.
Für viele deutsch-polnische Paare ist die Taufe eine Probe. Und wir haben sie soeben wieder bestanden. Denn in Polen ist das Ritual so selbstverständlicher Bestandteil der ersten Lebensmonate, dass gar nicht erst die Frage aufkommt, ob sie stattfindet, sondern wann. Ich dagegen komme wie viele Deutsche aus einem protestantisch bis kirchenfernen Elternhaus und deswegen fände ich es eigentlich besser, wenn die Kinder eines Tages selbst entscheiden würden. Aber ich will keinen Konflikt in so sensiblen Fragen, also willigte ich wie schon bei unserem ersten ein. Erstmal lief es erwartungsgemäß. Vor allem der polnische Schwiegervater war schon Wochen vorher aufgeregt und erklärte, der Kleine, 9 Monate alt, werde alsbald in den Kreis der zivilisierten Menschheit eintreten. Ein sichtbares Augenrollen meiner Frau ließ mich allerdings aufmerken. Die eigentliche Offenbarung aber kam, als das Kind schon getauft war, als sie mir nämlich sagte, also eigentlich haben wir das nur für Papa gemacht. Und da fällt mir auf, dass von meinen polnischen Verwandten kaum noch jemand in die Kirche geht. Und Weihnachten hat nicht mal mehr Schwiegervater gefragt, ob wir nicht langsam zur Messe gehen sollten. Grundsätzlich sind Polens Kirchen voll. Gut jeder Dritte geht regelmäßig zur Sonntagsmesse. Aber der Zuspruch sinkt. Nicht dramatisch, aber kontinuierlich. Unser Taufpriester, den meine Frau aus Kindheitstagen kennt, war dann die nächste Überraschung. In den Taufantrag hatte er bei mir römisch-katholisch geschrieben. Meine Frau korrigierte ihn, als sie unter sich waren. Er ist der Antichrist, witzelte sie. Aber doch auch ein Mensch, gab er ihr zurück. Und als ich dann während der Taufe ohne große Begeisterung dem Satan abschwor, zwinkerte er ihr zu. Irgendwie hat durch ihn die Kirche bei mir sehr viel gewonnen. Und wer weiß, vielleicht bin ich nächste Weihnachten der, der vorschlägt, wie wär's? Wollen wir nicht mal wieder in die Messe gehen?
Jan Palukat mit seinem Standpunkt zur Taufe in Polen. Das war unsere Sendung aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Ich heiße Susanne Fritz und bedanke mich fürs Zuhören. Jetzt kommen erst einmal die Nachrichten und danach geht's weiter mit Carsten Schröder und der Sprechstunde. Sein Thema heute: höllische Schmerzen, taube Beine und Zehen, der Bandscheibenvorfall.